Passt das so?
Jetzt passt es gut.
1, 2, 3, 4, 5.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Wenn ich sehr laut bin, gehe ich dann so weit zurück.
Ne? Genau.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Severin Gröbner. Hallihallo.
Servus. Danke für die Einladung.
Severin, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das wurde mir noch nie gestellt, diese
das
Frage.
Das denke ich mal, aber jetzt einmal.
Aber komm. Jetzt endlich kommt es einmal raus. Ja, es war so, ich war in der Schule überraschenderweise und da habe ich mich wenig für Schule interessiert, aber sehr viel für Musik und da haben wir dann Konzerte gemacht mit anderen Schulkollegen und von diesen Konzerten hat sich herauskristallisiert, dass ich einen von denen, mit denen ich das damals gern gemacht habe, nämlich den Klaus Gröll, dass ich mit dem zusammengearbeitet habe und da sind wir dann, ich komme ja aus Döbling, aus dem schönen Döbling, nicht? Aus Döbling komme ich, aber aus dem Gemeindebau, was mir persönlich sehr wichtig ist, und zwar nicht aus irgendeinem Gemeindebau, aus dem Helmut-Qualtinger-Hof.
Ah ja.
Ist natürlich ein Geschenk für einen Kabarettisten, aus dem Helmut-Qualtinger-Hof zu kommen.
Und du hast als Kind da immer schon gedacht, wer ist das, und relativ schnell mal gefragt, oder?
Nein, ich habe ihn nie gesehen. Und wen, kann ich mich nicht daran erinnern.
Aber du hast sicher irgendwann einmal gedacht, wer ist das, oder?
Ja, eine Qualtinger habe ich schon gekannt, weil meine Eltern haben die Platten gehabt, also von der Wüde und der geschufte Ferl und so, das kannte ich schon alles.
Also du kommst eigentlich aus einem Kabaretthaushalt,
kann man sagen? Ja, sagen wir so, aus einem literarischen und kulturinteressierten Haushalt und da war halt das Kabarett, sagen wir mal, der Beifang. Das ist eigentlich, das war schon die Low Culture, es war nicht mehr die High Culture.
Wirklich? Ja, also sind deine Eltern so in die Oper und ins Theater gegangen und so?
Ja, ich musste als nicht vierjähriger, aber so als siebenjähriger und achtjähriger musste ich mit meiner Mutter in die Oper und es gibt nicht vieles, was ich meiner Mutter vorwerfe, aber diese Opernbesuche, die werfe ich bis heute vor. Es war fürchterlich. Ich musste stundenlang da sitzen in einer kratzenden Hose und still sein und mir Verrückte anhören, die sich gegenseitig auf der Bühne anbrüllen. Ich kann mit Oper nichts anfangen.
Immer noch nicht.
Nein, immer noch nicht. Es geht mir nur auf die Nerven. Ich finde auch diese Art zu singen, finde ich sowas von unnatürlich. Ich meine, ich weiß schon, mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer als damals. Ich weiß schon, warum die so singen, wie sie singen, weil sie sonst den Raum nicht füllen. Dazu braucht man gewisse Technik. Verstehe ich alles und ich gehe auch auf die Straße dafür, dass die Oper weiter bestehen soll. Sollte das irgendwann mal in Frage stellen. Aber ich gehe auch auf die Straße dafür, dass ich da nicht hingehen muss.
Verstehe. Also wegen dir war es nicht.
Na genau. Aber ich verstehe das, dass andere Leute das brauchen. Ja, das ist schön, aber ich brauche es nicht.
Ja.
Sprechtheater dagegen mag ich sehr, aber halt
ja, klar.
Brülltheater mag ich nicht so gerne.
Ja. Und haben deine Eltern das dann begrüßt, dass du die Richtung eingeschlagen hast?
Ja, halb. Meine Mutter hat gesagt, ja, Bub, probier dich aus, warum nicht? Und die war halt sehr kultur- und kunstaffin. Mein Vater hat sich Sorgen gemacht, dass das jetzt nichts wird und dass ich auch einen sicheren Beruf nehmen sollte. Und wenn ich mir anschaue, welche von meinen Schulkollegen, jetzt bin ich schon 53, wie viele Umschulungskurse etc. schon hinlegen mussten und sich dreimal schon neu orientieren in ihrer Berufslaufbahn, weil ja in den letzten 30, 40 Jahren schon einiges passiert ist im Berufsleben, da habe ich im Showbusiness echt einen sicheren Job eigentlich. Gut, jetzt mal abgesehen von Corona, aber
aber ich weiß, was du meinst. Ne? Wenn man in einer Bank angefangen hätte,
ja, ist man jetzt Automat.
Ja, ne? Genau.
Oder eigentlich nur so eine Karte, das ist nur noch ein Chip.
Oder man darf zumindest die Automaten nur erklären.
Ja, genau, das darf man machen. jedenfalls, also dann habe ich, der Klaus Gröll und ich haben dann angefangen, selber kleine Konzerte zu machen. Er war am Klavier und ich war der Sänger, weil ich ja nichts anderes kann als Sänger. Und dann haben wir, das war ein Kaffeehaus, das Kaffeehaus Grillparzer, benannt nach dem schlechtesten österreichischen Dichter, am Döblinger Gürtel. Das war so eigentlich ein ziemlich heruntergekommenes Kaffeehaus und deshalb haben die uns da auch machen lassen, weil die haben wir haben keine Gäste vertrieben, weil es waren keine da. und da haben wir halt einmal im Monat da so ein Konzert gemacht und dann haben wir halt alte Sachen gespielt und dann haben wir die alten Sachen übersetzt und dann haben wir irgendwann angefangen, selber Lieder zu schreiben.
Aber was heißt alte Sachen übersetzt?
Naja, das, was halt was aktuell damals Anfang der 90er Jahre in den Charts war, so Beatles, Stones.
Ah ja, ach so, also alte
wir,
Sachen,
also,
ja.
Wir haben echt die alten Hadern, also die 60er und 70er Jahre haben wir uns hergenommen.
Okay, weil ich könnte ja, alte Sachen kann ja gerade mit Klavier und Sänger, kann ja alles heißen.
Ja, das kann ja, auch, ja Holländer sein, aus den 20er Jahren sein. Nein, so alt nicht, sondern wir wollten, wir haben uns ja schon irgendwie als Rock'n'Roll-Band verstanden.
Ja?
Also die kleinste Rock'n'Roll-Band, nämlich mit einem, kein Schlagzeug, kein Gitarre, kein Bass, nur Pianist und ein Sänger. Und haben dann eben die Sachen, die uns, die wir beide gerne gehört haben, also nichts Aktuelles damals, und haben dann das übersetzt und haben dann irgendwann selber Sachen geschrieben. Und
jetzt
dann
haben wir nur ganz kurz übersetzt ins Wienerische.
Ins deutsche Wienerische, ja, genau. Und dann haben wir angefangen, selber Lieder zu schreiben. Und dann hat irgendwer gesagt, ihr seid ein super Kabarett. Und wir haben gesagt, wo sind wir? Kabarett? Ach so, ja. Dann habe ich mich an die Platten erinnert von meinen Eltern, an den Qualtinger und den Bronner. Und gesagt, na ja, probieren wir das. Und dann haben wir ein Video gemacht. Und sind wir mit dem Video zu den ganzen Bühnen in Wien gegangen, also zum Windoberner, zur Kulisse und so weiter. Und da haben wir uns überall eine relativ freundliche bis unfreundliche Absage geholt. Nur der I. Stangl im Kabarett Niedermeyer, der damals das Kabarett Niedermeyer geführt hat, gesagt, ich weiß nicht, was das ist, aber das schauen wir mal auf meiner Bühne an. Und dann hat er uns einen Termin gegeben. Und zwar am 6. März 1995. Und da bin ich zum ersten Mal im Kabarett gewesen, nämlich auf der Bühne. Ich war vorher nie im Kabarett.
Wirklich war? Nie?
Ja. Ja,
ich habe natürlich in der Oper, in der Oper natürlich und
ja,
so weiter, aber im nie im Kabarett.
Ja, Akademietheater, halt so einen bildungsbürgerlichen Hau halt, aber aus dem Gemeindebau, aber nie im Kabarett. Also man merkt, ich bin schon zwischen allen Stühlen aufgewachsen.
Okay, wirklich witzig, weil ich meine ja, zur damaligen Zeit, ich sag mal so Resitaritz und solche, das hat doch, also du hast zumindest gekannt, oder?
Ja, ja, Resitaritz habe ich natürlich gekannt. Natürlich kannte ich Resitaritz, vor allem die hochberühmte Nummer, die Tschusch, die ist ja der Klassiker.
Die ist ja im Wulitzer ständig gelaufen.
Ja, genau. Und den Wittersee kannte ich natürlich, so, weil dessen Kabarettprogramme auch ab und zu im Fernsehen zu sehen waren und weil den kannte ich natürlich vom Müllers Büro, weil für meine Generation, da wie Müllers Büro rausgekommen ist, war ich 15, das war ein alter Film aus Österreich, der so Orge ist und so. Das war eine ziemliche Eröffnung. Und den Hader kannte man natürlich schon, weil der hat auch schon eine Fernsehshow gehabt. Aber sonst, ja, ich habe gewusst, es gibt diese Kunstform, aber sonst habe ich nicht viel gewusst
davon. Ja.
Und ich habe das dann halt, ich bin quasi von der Musik gekommen, also vom Liedgut. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass ich auch lieber mal wieder Texte schreiben würde und die selber vortragen. Und dann habe ich angefangen, Solo das zu machen. Und das war dann 1999.
Ah ja,
also bin ich Solo-Kabarettist. Das erste Programm Gröbner Unfug hieß das. Und da habe ich dann für das habe ich dann gleich gekriegt den, hieß damals, glaube ich, Programmpreis des deutschen Kabarettpreises. In Deutschland heißt es ja Kabarett.
Ne? Ja.
Das Nürnberger Burgtheater vergibt. Weil da habe ich schon mit Gröll und Gröbner gespielt. Die kannten mich schon und dann habe ich mal Solo gespielt und dann hat ihnen das sehr gut gefallen. Und den habe ich dann bekommen. Und dann habe ich parallel dazu in München angefangen, ein bisschen zum Theater spielen. Also Theater. Also Boulevardtheater, ich habe den Watzmann gespielt, ich habe den Burm im Watzmann gespielt.
Aber immerhin ist doch gut.
Eben. Ja. Vor der lass mich ziehen, der Berge muss am Auf, unterkriegen, nicht aufkriegen, unterkriegen natürlich. Auf muss ich, auf. Mit dem Tauchen damals, mit dem MO-Tauchen und der Gabi Rothmüller und das war es im Münchner Lustspielhaus und das war sehr erfolgreich und parallel dazu ist meine Beziehung zu meiner langjährigen Freundin, mit der ich mich immer noch wieder gut verstehe, sind wir halt auseinandergegangen und Jörg Haider saß plötzlich in der Regierung und irgendwie habe ich mir gedacht, ich glaube, vielleicht könnte man woanders auch wohnen.
Okay. Ja, du nimmst quasi jetzt vorweg, was ich unbedingt fragen wollte und was ein großes Rätsel in deiner Biografie ist. Du bist nach Deutschland gezogen.
Ja, das darf man eigentlich nicht als Österreicher. Als Österreicher darf man das nicht, als Tiroler darf man das vielleicht, als Oberösterreicher darf man das vielleicht, aber als Wiener ist es eigentlich total verboten.
Und ich finde ja gerade, du verkörperst dieses Wienerische, oder? Für mich so perfekt irgendwie. Und ich finde, das ist ja eh total interessant dadurch natürlich, ne? Dass ausgerechnet du, dass ja so mit der Sprache, mit dieser wienerischen Sprache so sehr spielt und die so gut beherrscht ja letztlich, dass man dann beschließt, man zieht nach Deutschland. Aber du hast das eh schon in etwa jetzt erklärt. Die Beziehung war vorbei, die politischen Verhältnisse waren nicht so toll und in München ist es ein bisschen aufgegangen für dich.
Genau, und in München ist es aufgegangen und in Wien, ich habe damals zum Beispiel Agentur gesucht und ich habe keine Agentur gefunden, in ganz Wien nicht. Wo du denkst, ich glaube, das war einfach schon, man hat schon das ganze Gefühl gehabt, die wollen mich nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, dann halt nicht. Also man will sich ja nicht aufdrängen.
Naja, und vor allem, es ist dann immer, im Nachhinein interpretiert man sowas ja dann auch ganz gern, es hat halt so sein müssen oder wollen.
Ja, und also, ne, und wenn man schon ein bisschen älter ist, so wie ich, merkt man ja auch, das Leben lebt einen. Wenn man jung ist, glaubt man, man lebt das Leben. Es ist nicht unbedingt so.
Ja.
Und so hat sich das halt ergeben. Und ich habe auch, wie soll ich sagen, ich liebe meine Heimatstadt und ich war aber halt auch schon 30 Jahre in Wien und ich kannte diese Stadt schon sehr gut. Ich bin schon, glaube ich, dann in der Zeit 5 oder 6 Mal umgezogen gewesen. Also ich kannte auch, also bis auf Transdanubien kenne ich wirklich fast jeden Stadtteil sehr gut. Und also im damaligen Zustand. Heute laufe ich durch die Stadt. Ich laufe durch die Stadt. Scheiß Briefke. Ich gehe durch die Stadt. Ich schlendere. Ich flaniere.
Okay.
Also ich hatsch durch die Stadt und denke mir dann, Alter, das hat sich schon geändert und das hat sich geändert und das hat sich geändert. Aber damals hatte ich einfach das Gefühl, ich kenne jetzt alles.
Ja.
Und schau, wenn's in Österreich aufwachst und was machen willst, dann, weißt du, die gescheiten Kärntner, die gehen nach Graz, ja? Die gescheiten Grazer, die gehen nach Wien.
Aha, und du glaubst, dass das so ein Braindrain nach Norden ist?
Nein, nur grundsätzlich, irgendwas Größeres. Aber wenn du aus Wien kommst, wo gehst du dann hin? Gut, jetzt kannst du sagen, München ist nicht größer als Wien, ist ja richtig. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss raus. Also manchmal muss man einfach von daheim weg. Ich meine, du kommst ja auch aus Oberösterreich.
Genau.
Du bist auch nicht mehr daheim, soweit ich informiert bin.
Ja. Ja, das ist.
Und es ist schön da.
Ich kenne das Gefühl ja total. Und das ist ja immer irgendwie gut und das eröffnet dann ja sehr viel.
Genau. Ne? Ja, und vor allem das Interessante ist, wenn man dann irgendwo anders ist und man hat dieselben Probleme wie vorher, weiß man, gut, an der Stadt hat es nicht gelegen.
Es ist auch so ein Versuch. Dann steigen wir doch wieder ein. Wie war es bei dir?
Und ich habe aufgrund von diesen 3 Aspekten, beruflich, privat, politisch, habe ich dann gesagt, okay, jetzt, ich probiere es einmal. Ich wollte es einfach auch mal probieren. Ich wollte nicht dann in diesem Alter, in dem ich jetzt bin, dann in einem Stammlokal von mir an der Bar sitzen und sagen, wie im 2000er Jahr, da hätte ich, weißt du, wann ich war, dann wäre ich, und das wollte ich nicht.
Ja.
Ich kannte diese Figuren.
Ja, du spielst das auch relativ, also sehr gut.
Ja, ich kenne die alle und die Wien ist auch ein bisschen die Hauptstadt der verpassten Möglichkeiten und ich wollte was anderes. Also und es ist natürlich im Nachhinein betrachtet, war er das vielleicht anders gelaufen und man weiß nicht, aber man hat nur ein Leben und das Raum-Zeit-Kontinuum erlaubt einem nicht, an 2 Orten gleichzeitig zu sein und dann muss man sich halt manchmal entscheiden und das habe ich gemacht und ich bin zu 99% eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Natürlich hat man zwischendurch zwitschern, aber was wäre, wenn...
Ich finde auch, 99% sind viel für eine Entscheidung, eine Entscheidung.
Ich finde
ja. Du hast zuerst eben gerade gemeint und ich meinte, da könnte man einsteigen, die Probleme, wenn die Probleme gleich bleiben, dann hat es nicht an der Stadt gelegen, haben Sie die Probleme gelöst?
Manche schon, ja, manche lösen sich aber auch mit der Zeit.
Ich meine damit, ist dir in München dann sofort besser gegangen?
Ja und nein.
Ja?
Also ein paar Sachen waren einfach weg. Und das war sehr schön. Und ich hab halt einfach eine gewisse berufliche Aufmerksamkeit bekommen, die ich in Wien regelmäßig vermisst habe. Und lustigerweise sind sie dann, wie in einer Zeit lang, zumindest wie ich dann nach München gegangen bin, sind teilweise diverse Menschen in Wien aufgewacht und gesagt, ah ja, den gibt's ja, und das sollte man vielleicht mit dem einmal. Und dann ging es ja auch, es ging dann die 4 Jahre darauf hin, ziemlich Schlag auf Schlag, da habe ich dann noch den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, der Stadt Mainz, und dann den Salzburger Stier, als Österreicher sozusagen, weil da gibt es immer einen Deutschen, einen Schweizer und einen Österreicher, also österreichischen Act sozusagen. Und da war ich der Österreicher, das ist sehr schön, hat sehr schön funktioniert. Und ja, also da, es hat alles so ausgeschaut, als würde diese Entscheidung beruflich in alle Richtungen bestätigt werden.
Ja, glaube ja. Ich habe auch damals mitgekriegt, so, ey, wie du selber sagst, du hast ja viele Preise bekommen mittlerweile. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass damals war so plötzlich, oder ich habe die damals auch verstärkt wahrgenommen, sagen wir so.
Ja, ja, das war irgendwie was, es gibt ja so in Karrieren so den Zeitpunkt, wo es dann plötzlich, man baut auf und dann platzt es auf, all die ganze Arbeit, die man vorher hineingesteckt hat, und dann erntet man. Das ist ganz schön. Nur es bleibt halt so nicht. So viel sei verraten. Es geht so eine Karriere ist, ich kannte mal irgendein, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein schlauer Mensch hat immer gesagt, ich interessiere mich nicht für Karrieren, ich interessiere mich für Biografien. Und Karriere ist ja auch, wenn man weiß, wo das Wort herkommt, das ist eine Gangart des Pferdes.
Wirklich?
Ja, irgendwo zwischen Trab und Galopp. Und wenn man das Pferd lang zwingt, in der Karriere zu bleiben, dann stirbt's.
Echt?
Ein wunderschönes Bild. Sollte man sich überlegen, ich mache Karriere, überlegen Sie sich, ob Sie wirklich Karriere machen wollen.
Ja.
Also, und man ist ja auch nicht nur Künstler, sondern auch Mensch und Familienmensch. Und also da gibt es ein paar Sachen, die neben der beruflichen Laufbahn ja auch wichtig sind.
Und wie war München damals? Mittlerweile hat es den Ruf, dass es extrem posch ist, extrem teuer ist. Wie war es für die damals?
Es hat gerade angefangen mit dem Posch und dem Teuer. Also Wohnungssuchen in München ist kein Spaß. Also es war damals kein Spaß und es ist noch unlustiger geworden. Das sind also ein paar Sachen, die man dann, wenn man in Deutschland wohnt, und ich wohne jetzt in Frankfurt, habe vorher auch noch in Mainz kurz gewohnt, und wenn man sich ein bisschen mit Deutschland beschäftigt, man glaubt ja immer irgendwie, Deutschland, ja, das ist eh so ähnlich wie Österreich, ja, nur halt lauter und unangenehmer und kochen können sie nicht. Stimmt schon, aber ist halt zwischendurch auch ein bisschen total anders. Und die Deutschen haben ja teilweise genau dasselbe Problem, wo sie denken, ja, Österreich ist ja genauso wie Deutschland, nur halt ein bisschen gemütlicher und so, wo es ja auch nicht stimmt. Also die österreichische Gemütlichkeit ist eines der größten Lügen, die es gibt. Und aber wenn du dich dann ein bisschen mit Deutschland so beschäftigst, merkst halt auch, was in Wien alles gut läuft. Also zum Beispiel kann man ja die Sozialdemokratie für vieles kritisieren, aber gerade die Wiener Sozialdemokratie mit diesen Gemeindebauten, die schaffen es seit 100 Jahren einigermaßen den Wohnungspreis zu deckeln. Und in Deutschland gibt es halt nicht und die Wohnungspreise gehen durch die Decke. Es ist irre. Und da ist München halt das abschreckendste aller Beispiele.
Ja, ich glaube, das ist so echt das oberste, der Peak von dem ganzen.
Absolut.
Das
ist, München ist immer am teuersten von allen deutschen Städten, über 500.000 Einwohner. Ich glaube, drunter ist Freiburg im Breisgau, wo es auch sehr schön ist, noch teurer.
Wirklich?
Aber die kratzen da schon an der 30 Euro pro Quadratmeter Marke für Mietwohnungen. Wir sprechen hier nicht von Eigentum. Mietwohnungen. Also, das heißt dann 30 Quadratmeter hassen dann 900 Euro. Also ich meine, das ist völlig gaga. Wer soll das verdienen?
Ja. Und dann gibt es aber eben in München zumindest, soweit ich mich auskenne, gibt es dann nur Schwabing. Und das ist ja ein bisschen anders, oder? Das ist ja der Teil, den ich so kenne, wenn ich nach München komme. Ne? Da ist das Lustspielhaus, da ist das Vereinsheim und die Lach- und Schießgesellschaft. Und das ist ja dann doch so ein bisschen, ich finde, gemütlicher, und da ist es ist glaube ich, historisch auch so dieses Künstlerviertel in München.
Genau, das Schwabing ist das alte Wahnmoching, hieß das früher. Ja. Da ich habe früher mal Geschichte studiert, nicht fertig, aber Geschichte ist so mein Steckenpferd. Und deshalb habe ich mich natürlich auch gleich mit der Münchner Geschichte ein bisschen beschäftigt. Und das war das vor ziemlich genau 100, 120 Jahren war das große Künstlerviertel Schwabing. Da sind die Freaks draußen gewesen und da haben sie den Anarchismus und den Sozialismus ausgerufen zwischen der sechsten und der siebten Halben. Und ja, und das ist das alte Künstlerviertel und davon zehrt bis heute noch. Gleichzeitig ist Schwabing auch eins der teuersten Viertel zum Wohnen,
ja,
in ganz München.
Ja, kann, also ich so gut kenne ich es nicht, aber ja,
also du hast eine funktionierende Infrastruktur, du brauchst nicht weit gehen für irgendeinen Supermarkt oder sonst was und hast nur so kleine Geschäfte und gleich nebenan den Englischen Garten. Lauter Standortfaktoren, was bekanntlich den Mietpreis gescheit in die Höhe treibt. Aber ja, Schwabing ist sehr schön und da habe ich auch bis heute, also ich habe gerade Deutschlandpremiere gehabt, im Lustspielhaus, sehr erfolgreich und ich war auch wieder, jedes Mal, wenn ich nach Schwabing komme, ist ein bisschen wie nach Haus kommen.
Also es ist, ja, ich mag es total gern irgendwie.
Ja. Ja, und da habe ich auch sowohl meine Solo- als auch meine Ensemble-Erfolge gefeiert. Eben im Lustspielhaus haben wir den Watzmann gespielt und den Siegfried, den haben wir dann extra gemeinsam geschrieben für als Nachfolge Theaterstück, also Theaterstück, also so ein bisschen.
Aber ist das Musical, das Stück, das bis heute gibt eigentlich, das immer wieder umbesetzt wird, aber das eigentlich bis heute aufgeführt wird?
Genau. Also das hat auch, läuft gut. Siegfried läuft nach wie vor schön. Und zwischendurch habe ich es auch wieder gespielt und so, weil es lustig ist. Und ja, und deshalb ist Schwabing so ein bisschen meine künstlerische Heimat.
Also, ah ja, ja.
Das kann man schon so sagen.
Und dann hat es aber wieder so einen Punkt gegeben, wo du dir gedacht hast, du musst woanders hin, oder? Offensichtlich. Oder magst du erzählen?
Ja. Das ist, irgendwann ist es halt, wie soll ich sagen? Also München, ich mag München sehr, weil es mir geholfen hat, aus Wien rauszukommen und so. Und weil es ja natürlich auch so ein sanfter Übergang ist, nicht? Also Bayern ist nicht mehr Österreich, aber noch nicht Deutschland. Hat Bruno Kreisky gesagt. Und er hat vollkommen recht. Und die reden schon noch auch so wie wir eigentlich. Und man versteht sich schon noch. Es ist aber dann allerdings in München so, dass, also kommst du hier aus Wien, aus dieser alten Kaiserstadt mit der Hofburg und was mit dem ganzen Schloss Schönbrunn und dem ganzen.
Und das Barock. Mögen die ja total
gerne. Ja, genau. Sagen, und, ja. Ja, genau. Also diese ganze Barockkiste, die sowohl in Bayern als auch in Österreich sehr bestimmend ist und das ganze Rokoko und das und Ornamente, dass du Augenkrebs kriegst. Und wenn du dann aber aus Wien kommst und dann gehst du in München rum und irgendwann fällt dir auf, ja, das kenne ich alles und diese Residenz, die ihr da habt, das ist ein bisschen wie die Wiener Hofburg, nur halt kleiner.
Ja, das gibt's ja, und, oder? Dass man sagt, München ist wie Wien, nur Hasgroschen, oder?
Ja, genau. Es ist ja ein bisschen, und alles nicht, und das, was bei uns echter Stuck ist, ist da aufgemalt und so. Es ist alles ein bisschen schön, ja. Nur halt, ich kenne das Original. Und ich weiß, dass das Original, aus dem ich komme, nämlich Wien, auch schon nur eine Kopie ist von Paris. Ne? Also rein historisch betrachtet, ist das, wer es erfunden hat, sind die Franzosen. Und man bleibt eigentlich nicht so gern in der Kopie von dem, wo es herkommt. Du denkst dir, irgendwann, also was machen
wir
da?
Ja, aber war das wirklich so ein bildungsbürgerlicher Grund dann letztendlich?
Nein, es ist ja kein bildungsbürgerlicher Grund, sondern es ist mehr so habe ich mir das erklärt, warum ich da und dort so komische Gefühle habe. Also ich habe mir gedacht, was taugt mir denn nicht? Bis ich dann draufgekommen bin, das könnte das sein. Und dann habe ich halt eine junge Dame kennengelernt und man hat sich verliebt und dann bin ich weggezogen, zuerst nach Mainz und dann nach Frankfurt, weil man ja nicht nur Künstler ist, sondern auch noch Mensch. Ja. Und deshalb.
Aber jetzt sag doch ganz kurz, weil wir bei Mainz sind, das ist sowohl auf Wikipedia, auch wenn du jetzt drüber redest, das ist immer nur ein Nebensatz.
Ja. ich möchte Mainz über dieses Kapitel eigentlich nicht reden.
Okay.
Also ich bin kein großer Fan von Mainz. Kurz gesagt, ich habe da kurz gewohnt und bin sehr gerne wieder weggezogen.
Okay,
dann lassen wir es einfach Mainz so stehen. Niemanden beleidigen, aber es ist halt, es war nicht Mainz. Mainz ist nicht Mainz.
Okay, aber wie lange warst du dort? Ein halbes Jahr? Ja?
Ein bisschen über ein Jahr. Also,
hast du ein Programm geschrieben dort?
nein, es war auch künstlerisch nicht anregend. Ich musste da weg, das habe ich nicht ausgehalten.
Also, aber da habe ich schon gemerkt, warum bist du dann überhaupt hin?
Der Liebe wegen. Und ich bin halt, da habe ich richtig gemerkt, ich bin eine Großstadtpflanze. Und mir war ja München dann, man weiß ja nicht genau, ob München wirklich eine Stadt ist. Aber Aber du, das ist ja bei Wien schon nicht. Manchmal ist es wirklich erstaunt, wenn sie alle untereinander kennen und so. Und bei Mainz ist es definitiv mir zu klein. Und dann bin ich halt in die nächstgrößere Stadt gezogen, die da in der Nähe war, weil wir mussten da bleiben. Also wir mussten im S-Bahn-Bereich bleiben und der S-Bahn-Bereich von Mainz ist, also Mainz ist im S-Bahn-Bereich von Frankfurt, so rum wird's. Also das Zentrum ist Frankfurt und nicht Mainz. Und das sind so Agglomerationen, die kennt man aus Österreich nicht. Also dieses ganze heißt dann, nennt sich dann Rhein-Main-Gebiet. Das ist, geht von, im Prinzip von Aschaffenburg, was noch in Bayern ist, über Frankfurt, was das Zentrum von dem Ding ist, was in Hessen liegt, bis nach Mainz, was in Rheinland-Pfalz liegt. Und das sind halt so die letzten 50 Kilometer des Mains, bevor er in den Rhein mündet. Und das ist im Prinzip auch Stadt. Also wenn du nach Wien, aus Wien kommst, denkst du ja, ah, und dieses Wiesbaden, was auch noch dazu gehört, das ist sowas wie Währing, ne? Und Mainz ist ein bisschen vielleicht, wenn wir freundlich sind, das darf ich nichts Falsches sagen. Ja, sowas wie Rudolf sein Fünfhaus. Und Frankfurt ist halt das Zentrum von der ganzen Kiste, ne? Und also Frankfurt ist 7., 8., 9., 10.
Okay.
Sowas,
okay.
Ja. Und so, so groß ist es auch ungefähr. Ja. Ja, es ist einfach ein bisschen kleiner. Mhm. Aber es, Frankfurt ist halt eine alte Stadt, die 1000 Jahre selbst verwaltet war. Und das, ich behaupte das bis immer, du merkst es, ob du in einer Stadt bist, wo ein Kaiser war, also die hierarchisch organisiert war, oder ein König wie in München, oder wo eine selbstverwaltende Bürgerschaft ihr Schicksal selbst bestimmt hat. Ich glaube, das merkt man bis heute.
Das wäre interessant, ja.
Das ist jetzt, ich komme daher, weil ich einen historischen Clasher habe. Ja, ja. Man muss das nicht, nicht dieser Meinung sein, aber ich bin dieser Meinung. Und deshalb, ich fühle mich da in Frankfurt wohl. Und das ist halt einmal wirklich was anderes.
Also, und du findest, dass da die Hierarchien nicht so, erstens nicht, vielleicht auch nicht so streng, nicht so steil sein und generell hat man mehr so ein selbstbestimmtes Gefühl,
ja,
oder wie?
Ja. Also Frankfurt hat jetzt gerade im Bürgerentscheid ihren ehemaligen Oberbürgermeister abgewählt. Das passiert nicht so oft. Also da haben sie hingesetzt und gesagt, wir wollen den nicht mehr. Wir haben den zwar alle gewählt, aber wir wählen ihn jetzt wieder ab. Also das ist schon eine demokratische Reife, auch zu sagen, wir haben es uns überlegt, der weg. Ob die Gründe dafür die richtigen waren, ist jetzt Nebensache, aber ich finde, das ist ein demokratischer, selbstbestimmter Akt einer Stadtbevölkerung, den ich recht cool finde. Und ich glaube, das kannst in Wien, das kannst vergessen. Nein, das passiert nicht. Einfach nicht. Und in München auch nicht. Also das ist so ein Anzeichen für mich, dass Frankfurt als Kommune ein Eigenleben hat, sagen wir mal so.
Und du fühlst dich offensichtlich, wenn du jetzt so erzählst, du fühlst dich dort sehr wohl.
Ja, eigentlich schon. Zwischendurch gehen es mir natürlich auf die Nerven, weil ich halt immer noch ein grantiger, misanthropischer Wiener bin. Ich tue ja nur so freundlich. Irgendwo drinnen ist schon der grantige Wiener, der ich natürlich bei Nature bin. Nicht nur, aber halt auch. Und manchmal gehen mir die Leute auf den Nerven, aber dann weiß ich auch, es liegt wahrscheinlich weniger an die Leute, sondern an mir, weil zwischendurch denke ich mal, es so viel Leid, immer so wahnsinnig viel Leid. Und in unserem Beruf müssen wir auch kommunizieren und reden und scheinen und strahlen und senden. Und das ist manchmal einfach anstrengend. Und
ja, klar.
Dann möchte man einfach sagen, lasst mich in Ruhe. Aber ich habe eine schöne Wohnung, die mache ich die Tür zu und dann lassen sie mich in Ruhe.
Ja. Und ich hatte das auch so erleben, weil wenn ich mir Frankfurt vorstelle, ich muss zugeben, ich war noch nie dort. Wenn ich Frankfurt höre, dann denke ich erstens an einen riesigen Flughafen. Ne? Und dann ist es, glaube ich, so einfach, wie du es jetzt beschrieben hast, es ist halt einfach ein riesiges Industriegebiet, mehr oder weniger. Kann man das so sagen?
Nein, du verwechselst das mit dem Ruhrpott. Der Ruhrpott ist das große Industriegebiet. In Frankfurt, da im Rhein-Main-Gebiet, gibt es auch relativ viel Industrie, weil da ist Opel und so. Und da gibt es natürlich vor allem den Flughafen und es gibt die Banken. Also Frankfurt ist der Sitz der Börse seit 1871, weil die Preußen sind ja gekommen. Also wie wir haben den Krieg verloren gegen die Preußen, ne, 1866. Und die Rechnung haben weniger wir bezahlt, sondern zum Beispiel die Frankfurter, weil die haben bis dahin waren die eine selbstständige Kommune, eine eigene politische Entität. Und dann haben die Preußen sie geschluckt und als Trostpflaster haben sie die Börse bekommen, sozusagen.
Es ist sehr interessant mit dir, Severin. Aber
ja, gerne. Also wir machen mal einen historischen Podcast. Und die Frankfurter haben es quasi als Trostpflaster das bekommen. Weil die Hochfinanz und die Bürgerschaft in Frankfurt, das ist nämlich auch in Frankfurt auch schon seit längerem so, da gibt's auch immer die Leute, die normalen Leute und die international vernetzt sind. Also es gibt da eine Kaufmannschaft, die, so wie es auch in Augsburg oder Antwerpen oder Amsterdam oder auch Nürnberg etc. gab, die international. Und das machen sie seit 1000 Jahren. International sind die vernetzt. Ja, mit Venedig, aber auch mit Portugal. Ich habe da zum Beispiel gelernt, nur als Beispiel,
bitte mach,
dass die Schiffe des spanischen Königs, wir lernen in der Schule, der spanische König sendet Schiffe aus nach Südamerika und kolonisiert Südamerika. Das ist so nicht ganz richtig. Das war, muss man sich vorstellen, das war immer ein Projekt von einem Konsortium von diversen reichen Menschen oder Familien oder Häusern, wie das dann mal ist, die waren ein paar aus Frankfurt, ein paar aus Augsburg, ein paar Antwerpen, so, die haben das finanziert und der spanische König hat dann sein Label draufgeklebt und hat 20% genommen. Also der hat gesagt, von mir kriegt sie die Schiffe und ein paar Leilen, die das auch fahren können, aber die restlichen Leute müsst ihr aufstellen und das Projekt, was da rauskommen soll. Und das war ein Ausbeutungsprojekt. Wir fahren nach Südamerika, schauen, was rausgeht und holen es wieder zurück. Und der spanische König hängt die Flagge drauf, macht sein Pickel drauf, sagt, spanisches Schiff, und der Rest kommt wieder zurück. Das waren Investitionsprojekte. Das ist der Beginn des Kolonialismus, ist ein Investitionsprojekt. Deshalb läuft der auch so, wie der läuft. Und wenn man sagt, heute ist das ganz anders. Nein, es ist heute genauso, wie es vor 500 Jahren war. Und eben, damals waren das halt auch diverse große Häuser. Also sowas wie die Fugger hat man vielleicht schon mal gehört. Die haben auch nebenbei haben sie auch den Habsburgern immer die Kaiserwürde gekauft, weil die Habsburger, die ja zufälligerweise damals auch spanische Könige waren. Ach, wie praktisch, ne? Also plötzlich, ne? Und da gibt, also solche Menschen gab's immer schon in Frankfurt und die sind nach wie vor bis heute da. Also die Deutsche Bank hat langen historischen Vorlauf, lass mich so formulieren. So, wo waren wir? Was war eigentlich die Frage?
Na, voll gut.
Warum ich mich da wohlfühle? Ja, genau. Und da gibt's aber halt die ganz normalen Leute, gibt's halt auch. Also die halt ein Wirtshaus betreiben oder sonst irgendwas herstellen. Und die sind auch lässig und cool und sprechen halt dieses komische Hessisch, das ich nicht sprechen kann. Also ich kann es wirklich gar nicht einmal gescheit nachmachen. Aber das muss ja auch nicht sein. Da bin ich ein bisschen der Exot. Ich finde sie ja viel exotischer als mich, aber das ist halt so.
Aber erzähl dann einmal, wie bist du dort vernetzt oder aufgestellt, beziehungsweise wie schaut so ein Alltag für die aus?
Also mein Alltag, also ich trete in Frankfurt auf, solo, in einem sehr schönen Theater, vergleichbar mit dem Kabarett Niedermeyer, das ist das Stallburg-Theater. Und dann, da trete ich so halt, was gerade einmal im Vierteljahr oder so, trete ich auf. Dann habe ich eine Lesebühne in Frankfurt. Genau. Die habe ich auch versucht, ja, in Wien auch zu etablieren, zusammen mit dem sehr geschätzten Kollegen Hosea Ratschilla und Stefanie Sargnagel. Das hat uns dann die Pandemie gekillt. Also, das war wirklich der letzte Auftritt der letzten Wiener Lesebühne, dann damals im Schauspielhaus, kurz bevor der Rollladen runtergegangen ist. Es war 8. März 2019, Internationaler Frauentag, weiß ich noch genau. Und also die Lesebühne habe ich in Frankfurt nach wie vor mit zwei sehr lieben Kollegen, mit dem Tilman Bier und mit dem Elis Zebin. Und da machen wir halt einmal im Monat, lesen wir lustige satirische Texte vor und spielen ein Lied oder so. Und dann arbeite ich, ich habe eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das ist die Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeine. Und da gibt's den Rhein-Main-Teil und da habe ich eine Kolumne, die auch sogar gelesen wird, freundlicherweise.
Ja.
Und ja, das so bin ich ungefähr aufgestellt und gerade durch die Lesebühne, wenn wir uns da immer einen oder mehrere Gäste und Gästinnen einladen, kenne ich dann auch und das machen wir schon seit über 10 Jahren, kenne ich halt auch schon sehr viele andere Lesebühnen, Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, und aus manchen wird auch wirklich was. Also die Sarah Bussetti, die jetzt über den ZDF etc. sehr berühmt
ist. Ja, die kennt man bei uns auch mittlerweile.
Schon,
ja.
Gell? Mhm. Die hat die ist bei uns schon dreimal aufgetreten, ne?
Ah ja.
Ja, ja. Und oder die Hazel Brugger oder wer war noch da? Der Jan Philipp Zimny, falls der
den euch kenne, was sagt. Ja.
Und solche Leute, die waren bei uns, aber auch Nils Heinrich und so, Jess Jochimsen, und das ist sehr schön, das ist eine gute Gelegenheit, wie man Kollegen treffen kann und mit denen einen schönen Abend verbringen. Und ja.
Aber wie kann man sich das, weil das wäre so eine Frage noch gewesen von mir, wie kann man sich die Szene, ich sage jetzt dieses Wort Szene, halt einfach so vorstellen, weil in Österreich ist es ja tatsächlich so, dass alles mehr oder weniger in Wien konzentriert, und wenn du Kabarett machst, bist du in Wien und du kennst
oder tot.
Und du kennst eigentlich auch die meisten, kennst du relativ schnell, und du hast mehr oder weniger Kontakt und so weiter.
Ja.
Und man trifft sie zumindest immer irgendwie wieder. Wie ist das jetzt in Deutschland oder speziell in Frankfurt? Also ich denke mal, es kommen immer wieder Kabarettisten nach Frankfurt, die dort spielen. Kennst du die dann? Trifft man sie dann dort? Oder ich weiß jetzt nicht, ob dieses Wort Szene wirklich passend ist, aber gibt es das so in der Form?
Nein, es ist ja, weil Deutschland ein bisschen größer ist. Ne? Ist ein bisschen allein von der Bevölkerung ungefähr 10-mal so groß wie Österreich. Und vom Land nicht ganz 10-mal, ich glaube nicht, aber halt größer auf jeden Fall. Irgendwo wird die 80 Millionen müssen.
Genau,
weiß es auch nicht. Aber, also, aber größer als Österreich.
Ja.
Als Daumen mal Pi kann man das, glaube ich, festhalten. Und weniger Berge, das heißt, es kann man passen, viel mehr Doppelhaushälften irgendwo hin. Und das Land ist ein bisschen so, künstlerisch ein bisschen so aufgeteilt in unterschiedliche Kabarett-Szenen. Also weil Kabarett, ja, wie wir beide wissen, ja doch eine Sprechdisziplin ist. Das heißt, da gibt's, wenn du in Bayern reüssierst, kannst du auch gut nur von Bayern leben. Du das musst gar nicht,
viele,
ja, genau, du musst nicht nach NRW, also nach Nordrhein-Westfalen, oder du musst dann nicht einmal nach Hessen.
Ja.
Und da gibt's halt eine bayerische Szene, und dann gibt's auch eine eher so, also eine baden-württembergische Szene, weil das sind ja die Alemannen, die Schwaben, also die kannst du außerhalb von Schwaben eigentlich überhaupt nicht auftreten lassen, weil man sie nicht versteht. Und dann gibt's halt auch eine hessische Szene, und dann vor allem zwei große Szenen, die so die Szene NRW, so Köln und Ruhrpott. Das ist halt ein sehr bisschen derber, proletarischer, rheinischer Humor, ne? Da geht's um halt, das ist das, was man dann, ja, es ist, glaube ich, das, wo der Österreicher das Vorurteil her hat, dass die Deutschen alle total Humor nicht können. Da gibt's aber auch ganz großartige Kollegen, wie zum Beispiel den von mir sehr geschätzten Jochen Malmsheimer, falls dir der
den
was sagt.
Der ist super. Ruhrpott.
Der genau, ist super. Das ist richtig scheiß gut, und der ist ganz fein. Aber das Auftreten ist ein bisschen so, ein bisschen so handfest, nicht? Ein bisschen lauter immer. Ne? Sie hören das jetzt auch in diesem Podcast. Ja, so. Ne? Die sind halt, es ist auch eine Bergarbeitergegend, die Ruhrpott. Das ist halt nicht so die feine Klinge, ne? Keine Haupt- und Residenzstadt, sondern Bergarbeiter. Dass die ein bisschen andere Kultur haben, ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache. Und in Köln sitzen die ganzen Medien, und da haben Köln behauptet mir von sich, Comedy-Hauptstadt zu sein, was das auch immer sein mag.
Aber durch den durch Nightwash und so weiter kommt er aus Köln, glaube ich.
Genau, oder? Genau. Die haben da viel am haben da die letzten 20 Jahre viel aufgezogen und haben auch dadurch viel geprägt. Und das finden auch nicht alle gut. Also die in Bayern finden es zum Beispiel gar nicht so gut, dass in Köln produziert wird. Ja. Und dann hast du natürlich noch diese große Szene in Berlin, die kommen eigentlich aus Berlin kaum raus. Also das,
Ja, da gibt's ja so viele freie Bühnen in Berlin, ne? So
und Open Mics und auch Lesebühnen viel und so. Das ist in Berlin ist sehr gut, irgendwas anfangen, ausprobieren. Geheimnis: zum Geldverdienen fahren sie dann doch wieder in die alten Länder, wie das so schön heißt. Das ist ehemalige Westdeutschland, weil nur von Berlin leben Ist, ja. Können wenige. Da gibt es schon ein paar, die das können. Also Horst Evers zum Beispiel, der ist großartig. Aber
oh. Mhm. Okay.
Sonst. Und dann gibt es halt noch die ostdeutsche Szene, von denen niemand genauso weiß, was die da machen. Also das ist so Szene Sachsen, halt so Dresden, Leipzig. Mhm.
Olaf Schubert kommt von dort, oder?
Genau, ja. Genau. Olaf Schubert kommt von dort, auch der großartige. Der ist aber mehr so ein Lesebühnenautor, Michael Bittner, der wird jetzt vielleicht nichts sagen, aber ist ein sehr großartiger Typ. Der ja, und in Frankfurt, da wo ich wohne, gibt's halt vor allem, ist da sitzt halt die Titanic. Die Satirezeitschrift Titanic. Und Frankfurt ist halt auch die Stadt der Buchmesse. Und sie haben das Karikatura-Museum und das Karikatura-Festival. Also die legen mehr ein bisschen Wert auf Satire, also weniger Kabarett. Aber es gibt unterschiedliche Formen von Humor. Also ob man jetzt diesen Text, dann, den man dann geschrieben hat, ob man den jetzt auswendig lernt oder auf die Bühne stellt oder vorliest oder ein Buch druckt, es ist ja dann auch ein bisschen Geschmackssache. Ja. Und je nachdem, was der Text so hergibt. Und also und so vielfältig ist das. Also das alte Vorurteil, dass die Deutschen keinen Humor haben, stimmt nicht. Erstens, sie haben sogar wahnsinnig viel davon und sehr unterschiedlichen. Und manches ist davon großartiges und manches halt nicht so.
Ja, aber das ist ja überall so. Aber
genau.
Ja, ja. Aber vielen Dank. Das war jetzt sehr aufschlussreich für mich und voll interessant.
Gerne,
ja,
gerne. Voll. Also es ist halt ein großes Land, was ein bisschen unterschiedlich. Deshalb aufgrund der Größe einfach auch unterschiedliche Schattierungen hat.
Und du selber jetzt, wo siehst du die am ehesten zugehörig? Bist du immer nur Wiener Kabarettist? Bist du, du hast eine Agentur in München, eine sehr, vielleicht kommen wir dann noch dazu, eine sehr tolle Agentur. Bist jetzt in Frankfurt und schreibst da dort, aber du bespielst ja doch mehr oder weniger den ganzen deutschsprachigen Raum, kann man das schon so sagen, oder?
Genau, also ich hab ja in Wien gemerkt, das, was ich mache, das gefällt den Menschen, ja, aber es sind nicht so viele, denen das gefällt. Also ich habe schon sehr früh gecheckt, dass ich eher ein Nischenprodukt bin. Und wenn du ein Nischenprodukt bist, dann musst du schauen, dass die Nische, die du besetzt, dass du die nicht nur in einer Stadt besetzt, sondern in mehreren. Also ich brauche, und ich das, was ich habe, ich bin eine Großstadtpflanze und ich erzähle Geschichten, die auch eher von Großstadtpflanzen rezipiert werden können. Mhm. Ja, ich spiele ab und zu auch am flachen Land und das ist auch schön und so. Nur manchmal merkst du, wir wissen jetzt gar nicht, wovon ich rede. Ja,
aber das kennen wir ja alle.
Meine persönliche Hölle sind ja kleine Provinzstädte. Also das flache Land ist super, kleine Provinzstädte, das ist die Hölle. Weil da sitzen Leute, die glauben, sie wissen was und wissen halt gar nichts. Aber es gibt sicher sehr schöne kleine Provinzstädte auch, wo das ganz anders ist. Aber also ich brauche eigentlich so ein Publikum von einer Stadt, sagen wir, von mindestens 300.000 Einwohnern. Und jetzt nimmst du mal Österreich her und jetzt zählst die Städte, die mindestens 300.000 Einwohner haben, oder sagen wir 200.000, dann ist nämlich Graz noch dabei. Und das ist mein Problem eben mit Österreich. Nicht, weil ich so, nicht weil Österreich so schlimm ist, sondern weil ich halt ein bisschen speziell bin. Und deshalb habe ich versucht zu schauen, mir das so aufzubauen, dass ich diese Nische, die ich habe, zu glauben oder glaube zu haben, so ist es grammatikalisch, glaube ich, richtiger, dass ich das besetze im deutschen Sprachraum und dann kann ich halt eben in wenn es sein muss, in Mainz spielen, aber auch in Freiburg, in Düsseldorf, in München, Augsburg, Graz, Wien. Also ich fahre recht viel Zug, was auch keinen Spaß macht mit der Deutschen Bahn, aber halt auch mal in Bozen und auch mal in Leipzig. Ja, und das habe ich halt mir damals gedacht, dass das eine gute Idee ist und bis jetzt hat sich's noch nicht als ganz schlechte Idee herausgestellt.
Ich habe sogar den Eindruck, es bewährt sich sehr gut für dich. Ja, also wenn man so deinen Terminkalender so anschaut, du spielst erstens viel und du spielst halt wirklich wie du selber sagst, in vielen Städten und so. Ich habe mir selber gedacht, du wirst sehr viel unterwegs sein.
Ja.
Aber du bist dadurch eigentlich aber ständig beschäftigt oder du spürst ständig?
Ja, also zur Zeit, jetzt nach Corona, war das ja, also Corona hat ja uns allen ein bisschen so eine kleine Vollbremsung reingehauen. Ich spiele jetzt weniger als vor Corona und das ist einerseits, also das ist mir auch ganz recht, liegt an mehreren Gründen. Erstens, weil ich mir während Corona auch ein zweites Standbein aufgebaut habe, beziehungsweise das, was ich hatte, ausgebaut. Also ich schreibe jetzt auch für eine österreichische satirische Fernsehshow, schreibe ich ein bisschen. Und ich habe diese Kolumne in der FAZ, die Kolumne in der Wiener Zeitung, die es hoffentlich weitergibt. Also nicht nur die Kolumne, sondern vor allem die Zeitung. Den Glossenhauer, den ich ja schon seit über 10 Jahren mache. Und ich schreibe für den WDR, die haben 2 satirische Radiosendungen pro Woche.
Wirklich wahr?
Ja, falls jemand vom ORF zuhört, ja, der WDR hat 2 satirische Radiosendungen pro Woche. Irre. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und die brauchen natürlich Inhalt. Ja. Und da habe ich angerufen, ich kannte, ist halt der Vorteil, dass ich schon länger in dem Business bin und dann kennst du halt ein paar Redakteure und dann rufst du mal an und sagst, du weißt, Corona, es geht nicht so gut, kann ich für euch irgendwas arbeiten? Und ich so, ja, da. Und seither mache ich das. Oh, und cool. Mache ich wahnsinnig gern. Es macht einen Riesenspaß. Ich kann in meinem Beruf arbeiten, mache aktuelle Satiren, nehme sie zu Hause auf demselben Mikro, also nicht demselben, sondern im gleichen Mikro, wie was du auch verwendest.
Ja.
Gut, du hast 2, ich habe nur 1.
Ich brauche 2.
Ja, irgendwo, es muss einen Unterschied geben. Und nehme das auf zu Hause und schick's dann weg. Das geht ja alles
mittlerweile. Aber das heißt, du schreibst nicht nur, sondern du sprichst
auch,
das. Also man könnte sagen, du machst das. Ne?
Genau, ja. Ich mache das auch. Mhm. Und man kann sie dann immer mit so 3-wöchiger Verzögerung ungefähr auf meiner Homepage nachhören. Kann man alle nachhören. Und das mache ich sehr gern. Das macht mir einen riesen Spaß. Und deshalb, das ist der eine Grund, warum ich nicht mehr ganz so viel auftrete, weil ich halt noch was anderes zu tun habe. Zweitens bin ich Familienvater und möchte auch für meinen Sohn da sein. Und drittens, ja, nach 25 Jahren Tour.
Ja, sicher.
Irgendwann denkst du, ja, ich glaube, ich kenne jetzt alle Regionalzüge und ich kenne auch die gesamte Produktpalette der Firma Nordsee. Ich glaube, wenn ich das jetzt einmal eine Woche nicht habe, bin ich das.
Aber Nordsee ist nicht schlecht, finde ich.
Ja, das ist das Schlimmste. Nordsee ist dann das Beste, was du.
Ja, stimmt schon.
Aber was du auf Tour zu fressen kriegst. Und das ist halt grausam. Also da ist ja noch weit, viel Luft nach unten.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde es tatsächlich. Aber es stimmt. Ich gehe auch ganz gern zur Nordsee, wenn ich so unterwegs bin.
Ja, eben, da warst du ungefähr, okay, das kannst du fressen. Aber da gibt es, also das ist halt wirklich als Wiener in Deutschland. Das ist auch manchmal das Kulinarische.
Ja.
Ich habe ja besser wienerisch kochen gelernt, natürlich.
Ah ja, kochst du selber
daheim? Ja. Und also ich kann jetzt mittlerweile ein ganz anständiges, gescheites Wiener Saftgulasch herstellen. Also, okay. Aber das muss ich halt auch, weil ich das kriege in der Biffgei nicht.
Also, verstehe.
Wenn die ein Gulasch kochen, denkst du mir, was soll das sein? Mhm. Das ist alles möglich, aber Gulasch ist das nicht.
Verstehe. Deine jetzige Frau, wenn ich an dieser Stelle fragen darf, ist aus Deutschland, oder?
Ja.
Verstehe.
Ja.
Und du kochst?
Ja. Soll ja schmecken.
Okay, wir wollen das gar nicht weiter vertiefen. die zwei Dinge jetzt noch schnell. Du hast schon gesagt, du schreibst für eine österreichische Fernsehsendung. Welche ist das?
Da weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Aber es steht ja eigentlich immer auch im Abspann.
Wie du magst, du kannst gerne.
Ja, ich weiß. Also seit bald einem Jahr schreibe ich ab und zu für den Kollegen Peter Klien für die schöne Sendung Gute Nacht Österreich.
Okay, ja.
Also
sehr tolle Sendung, ja.
Ja, ich mag die auch gerne. Also das ist und macht Spaß. Also.
Ja. Und das zweite ist, deine Kolumne in der Wiener Zeitung, sagst du, gibt es mittlerweile seit 10 Jahren.
Ja. Da letztes Jahr habe ich ja sowohl den Dieter Hildebrand-Preis bekommen.
Für diese Kolumne?
Nein. Aber da wurde dann aufgezählt, was ich alles mache. Und da habe ich mir gedacht, ist das ein Preis fürs Lebenswerk? Oder ist das eigentlich ein vorgezogenes Begräbnis hier? Und dann habe ich noch 10 Jahre Glossenhauer, so heißt die Kolumne, gemacht an einem Abend in der Drachengasse. Und beides wurde von den sehr, sehr, sehr geliebten Kollegen vom österreichischen Feuilleton nicht einmal angeschaut. Es war beides, da hat man richtig wieder gemerkt, es ist schön hier.
Okay, das verstehe ich.
Ja, die, also wenn du sagst, habe ich gar nichts gehört davon, an mir lag es nicht, dass du nichts davon gehört hast.
Verstehe. Ich wollte auf die zwei Dinge wollte nur zu sprechen kommen, nämlich erstens einmal, deine Programme sind hochdekoriert mittlerweile und 2022 nochmal herzliche Gratulation. Dieter Hildebrand Preis ist ja nicht nix. Ne?
Nein, es ist wirklich nicht nix. Erstens und zweitens bin ich der zweite Österreicher, der ihn bekommt nach einem gewissen so eine Nachwuchshoffnung, kennt man vielleicht, Josef Hader heißt der Kollege. Das hat mich schon sehr gefreut. Ja. Wie gesagt, die Freude blieb eher bei mir, weil das österreichische Feuilleton.
Ja, aber das habe ich schon mitbekommen.
Wenigstens. Das ist schön, danke. Das freut. Das war sehr unerwartet. Das war sehr, sehr unerwartet. Es war auch ein bisschen lustig. Da haben sie mich angerufen, da stand ich vor der Schule meines Sohnes, um ihn zu abholen. Und es läutet das Telefon. Und jetzt ist meine Agentur dran. Und sagt, du, Severin, das Münchner Kulturreferat wird dich jetzt gleich anrufen. Und ich so, aha, okay, und warum? Keine Ahnung. Sie sagen nur, es ist was Schönes. Ich so, okay, gut. Ich lege auf. Keine 30 Sekunden später klingelt das Telefon, sagt, hallo, ich bin die Frau so-und-so vom Münchner Kulturreferat. Ich wollte mit Ihnen einen Termin ausmachen fürs Telefonieren. Ich sagte, ja gern, wie wär's mit jetzt? Also nein, es geht jetzt nicht, jetzt hat der Herr Kulturreferent keine Zeit, aber vielleicht in einer Woche. Ich sagte, ja, gut, ja, gut, wunderbar. Worum geht's denn? Darf ich nicht sagen, ist aber was Schönes. Also gut, dann eine Woche später klingelt das Telefon, ist wieder die Frau. Darf ich jetzt durchstellen? Der Kulturreferent sagt, ja bitte, sehr gerne, danke. Kulturreferent, guten Tag, mein Name ist der Kulturreferent von der Stadt München. Ja, begrüße Sie. Ja. Also ich will Ihnen, wir sind nicht lange auf die Folter spannen, es ist was Schönes. Und das war sie jetzt schon. Es war wirklich wie eine Comedy-Nummer, wie eine Loriot-Nummer eigentlich. Ja. Und dann hat er mir was Schönes gesagt und dann war ich sehr glücklich darüber.
Cool.
Ja, das aber es, erwartet habe ich das nicht. Also es ist völlig überraschend.
Ich meine, wie gesagt, ich habe mir das mal angeschaut, das sind nur prominente Namen. Natürlich ist
deiner, aber auch ich.
Ich wollte gerade sagen, natürlich ist deiner auch prominent. Das wollte ich schon dazu sagen. Aber da gefällt man sich das
gar nicht. Vor allem, wenn du nicht damit rechnest und dann nach der ganzen Pandemie, wo das alles ein bisschen zart war und dann kommt das daher, denkst du, das ist aber schön.
Mhm, ja, sicher, voll. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir noch kurz auf die Wiener Zeitung zu sprechen. Der Termin ist heute irgendwie, fällt so, zufällig so günstig, um darüber zu sprechen, weil am Abend ist eine, wie nennt man es, der Falter hat es genannt, eine Soli-Veranstaltung.
Eigentlich ja, Benefiz-Soli-Veranstaltung, wir wollen die Wiener Zeitung retten. Da haben sich ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und gesagt, so geht es nicht, wir können nicht einfach da jetzt sagen und klanglos zuschauen wie die Wiener Zeitung.
Aber könntest du vielleicht, könntest du vielleicht einmal kurz erklären, wie es dazu kommt und wie es, warum die Wiener Zeitung so zu kämpfen hat, könnte man sagen momentan.
Naja, also rein sachlich ist es so, dass die Wiener Zeitung also erstens seit 1703 besteht, also sie wird dieses Jahr 320 Jahre alt. Jetzt habe ich in einem Interview schon gesagt, überlegen wir mal, was alles jünger ist als die Wiener Zeitung. Sämtliche Ringstraßenbauten inklusive der Votivkirche und des Parlaments und der Staatsoper sind alle jünger als die Wiener Zeitung. Das Riesenrad ist jünger als die Wiener Zeitung. Der Hochaltar der Kirche in Mariazell ist jünger als die Wiener Zeitung. Wenn ich mich nicht irre, ist glaube ich auch, dann müsst ihr den nachschauen, aber lass mich nachdenken. Ja, auch die Karlskirche ist jünger als die Wiener Zeitung und demnach müsste dann auch Schönbrunn jünger als die Wiener Zeitung sein. Also man merkt schon, ein paar Sachen sind jünger als die Wiener Zeitung. Das heißt, Dass die Wiener Zeitung wahrscheinlich eine der ältesten, wenn nicht die älteste Tageszeitung der Welt ist. Und das letzte Mal, wo sie nicht erschienen ist, war das zwischen 1938 und 1945, also März 38 bis Juni 45, glaube ich, oder Mai 45. Ja, da gab es ein Regime, das schon einmal die Wiener Zeitung abgedreht hat. Und sie ist die Zeitung, sie war als privates Blatt gegründet, wurde dann irgendwann verstaatlicht, ich glaube unter Josef II. Oder Maria Theresia, ich weiß es nicht mehr genau, weil es ja schon ein bisschen her ist, ich war persönlich nicht dabei, und die Wiener Zeitung hat davon wirtschaftlich, hat davon gelebt, dass diverse Sachen im Wirtschaftsleben aufgrund der Rechtslage veröffentlicht werden müssen. Also Konkurse oder Sachen, die wenn zwei Firmen fusionieren etc. So Zeug, so Wirtschaftsrechtszeug, muss veröffentlicht werden. Und dazu gab es das Amtsblatt. Und die Firmen, die das veröffentlichen mussten aufgrund der Rechtslage, haben dann einen Druckkostenbeitrag bezahlt und dann wurde das Amtsblatt damit gefüllt, und die Wiener Zeitung war finanziert. Und das Amtsblatt war einmal in der Woche, war eigentlich fast jeden Tag dabei, aber am Wochenende ist meistens dicker gewesen. Und die Wiener Zeitung war der redaktionelle Teil Rahmen, dazu, ja. Der Rahmen dazu. Ja, aber eine gute, seriös gemachte Zeitung, die unterschiedlichste politische Ausrichtungen zulässt, aber auch gute Reportagen hat, und es ist einfach wirklich eine gut gemachte Zeitung. Also da kann man nichts sagen. Das Einzige, was man mir vorwerfen kann, ist, dass es ein bisschen fad ist, aber in so wahnsinnig aufgeregten Zeiten ist fad nicht unbedingt, wenn es mich fragt, ist ein Qualitätskriterium erst, meiner Meinung nach. Und jetzt hat die EU festgestellt, dass diese Veröffentlichungen alles rechtens sind, ja, die muss man schon machen, aber sie meint, man könnte im 21. Jahrhundert das auch im Internet veröffentlichen. Da hat sie natürlich nicht ganz Unrecht. Und hat diese Veröffentlichungspflicht über die Wiener Zeitung, also über das Amtsblatt, dem österreichischen Staat gesagt, das können sie den Leuten nicht mehr vorschreiben. Ja, und jetzt hat natürlich die Österreichische Republik, das heißt wir alle, die Frage, wollen wir diese Zeitung erhalten, die älteste Tageszeitung der Welt ist höchstwahrscheinlich, oder lassen wir es einfach sterben? Und die aktuelle Regierung, wo angeblich auch die Grünen drin sitzen, habe ich gehört, man merkt es nicht so, aber die sitzen angeblich da drinnen, hat gemeint, das müssen wir jetzt nicht erhalten und wir machen aus der Wiener Zeitung eine Webseite und einmal im Monat kommt ein gedrucktes Ding heraus. Ich habe nachgedacht, was Tageszeitung heißt und bin draufgekommen, dass wenn es einmal im Monat kommt, ist keine Tageszeitung mehr. Ich habe länger darüber nachgedacht, bin mir fast sicher, dass das so ist. Ja, das im Vergleich dazu zu den Millionen, die die Regierungen Österreichs jährlich in sogenannte Anzeigenkampagnen stecken, womit sie Blätter finanzieren, die vielleicht nicht so, die ein bisschen aufgeregter sind als die Wiener Zeitung, aber lang nicht so gut gemacht. Also wenn man sich überlegt, welche anderen Blätter, die dann auch quasi gratis verteilt werden in der Stadt, die nur von den Anzeigen von der öffentlichen Hand leben, und jetzt sagt man, dafür muss die Wiener Zeitung sterben, die nie und nimmer so viel Geld bräuchte. Also man muss nur einen kleinen Teil von diesem Anzeigenvolumen nehmen und in die Wiener Zeitung stecken und dann wäre das Blatt finanziert. Und es wurden auch die ganzen Vorschläge der Redaktion, die haben sich ja auch Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, haben Konzepte erarbeitet, die wurden nicht einmal angeschaut, ja, was ich so aus der Redaktion höre. Also die ganze Kiste ist, da soll ein Traditionsblatt, ein unabhängiges, aber vom Staat finanziertes Redaktionsblatt, also von der Republik, also von uns allen, abgewürgt werden, und dann soll noch daraus eine Medienakademie gemacht werden, um Schirm also im Haus des Bundeskanzleramts. Was ist das für eine Idee? Dass das der Chef, also das Bundeskanzleramt, dass die Zentrale der aktuellen aktiven politischen Macht soll jetzt unabhängige Journalisten ausbilden. Fällt Ihnen was auf? Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wo sie die Idee her haben. Von Ceausescu, Rumänien 1988? Oder, ja, das ist einmal, ist ein Bild von Politik und Demokratie und von freier Presse. Das, ich glaube, Kim Jong-un gefällt das. Ich verstehe nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Aber wenn man jetzt weiß, wie in auch Niederösterreich auch der ORF geführt wird, weiß man vielleicht irgendwie, wo dieses Verständnis von Nähe zu Presse und Macht herkommt. Ich bin also dagegen und viele Kolleginnen und Kollegen sind es auch. Und wir machen heute in der Kulisse hoffentlich ein bisschen Rambazamba und schauen, dass das vielleicht doch noch abgewendet wird, weil es wäre keine große Kiste. Man müsste nur ein gewisses kleinen Teil von diesem Anzeigenvolumen in die Wiener Zeitung stecken und
verstehe.
Dann gibt's halt vielleicht ein gratis Blatt in der U-Bahn weniger. Also eine Ausgabe. Ich meine, wirklich nur ein Heft.
Jetzt mal abgesehen von der Wiener Zeitung, wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Ganz klassisch über die Lügenpresse. Die natürlich keine Lügenpresse ist, sondern es war ein Witz.
Ich habe auch ein bisschen gelacht. Hast
ja. meine Mutter war Journalistin und ich weiß, wie gut der Journalismus funktioniert mit Check und Double-Check und Gegencheck und ich weiß, dass Journalisten und Journalismus etwas sehr Notwendiges ist, gerade je unübersichtlicher die Welt ist. Und man kann auf YouTube oder TikTok oder sonst wo sehr schnell Dinge behaupten, die mit Orgenbildern unterlegen und fehlbombastische Musik drunter knallen und dann macht es irrsinnig viel Eindruck, hat aber nicht unbedingt deshalb einen größeren Wahrheitsgehalt. Und also ich bin schon sehr für Faktencheck und deshalb orientiere ich mich an journalistischen Produkten. Da gibt's ja ausreichend in unterschiedlicher Art und Weise. Also da kann man kann über irgendwas lesen in der FAZ, die ein braves, konservatives Blatt ist, aber kannst ja dann halt auch genauso in der Taz nachschauen oder im Falter oder in der Süddeutschen oder der ARD oder im ORF oder sonst wo. Und wenn du nur ein bisschen Englisch kannst, kannst du auch den Guardian lesen oder sonst was. Es gibt ja aufgrund des Internets ja sehr viele Informationsmöglichkeiten und wenn man halt die eine Geschichte da liest, dann liest man nochmal das Gegen an einem Blatt oder einer Publikation, was eine andere Ausrichtung hat und dann kann man sie ja auch zusammenräumen, wie das ungefähr sein könnte. Also man muss nicht auf Fake News Accounts sich berufen.
Das waren jetzt so viele. Ich habe dann immer die Frage, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Auf welcher Website? Gute Frage. Das muss ich jetzt echt nachdenken. Das ist wahrscheinlich Wikipedia.
Wirklich, wahr?
Ja. Aha. Ja, weil dann, wenn ich irgendwas lese, dann möchte ich gern meistens den historischen Hintergrundwissen dazu und dann schaue ich halt Wikipedia nach.
Und ich glaubte das nach unserem bisherigen Gespräch, glaube ich das.
Ja, ich will dann halt immer das Hintergrundwissen dazu haben und so. Und die letzten Monate war ich auch sehr viel länger auf YouTube, als ich das sonst war, weil der großartige amerikanische Historiker Timothy Snyder eine Vorlesung gemacht hat, die dann aus der Universität Yale, die ja eine der renommiertesten Universitäten der USA ist, in 23 oder 24 Folgen über die Geschichte der Ukraine und aufgrund des aktuellen fürchterlichen Kriegs man weiß ja gar nicht so viel über die Ukraine eigentlich. Und da habe ich mir dann einfach 2000 Jahre ukrainische Geschichte von einem sehr schlauen amerikanischen Professor erzählen lassen. Okay. Und das war halt so, das war echt Binge-Watching für History-Nerds. Das war saugeil. Ich bin teilweise mit viereckigen Augen schlafen gegangen, weil ich so 6 Folgen in einem reingezogen habe. So, Alter,
okay. Jetzt muss ich mal. Aber sag nochmal, wie heißt der?
Timothy Snyder. Mhm. Snyder mit Y geschrieben.
Das klingt sehr interessant.
Sehr cooler Typ. Mhm.
Sind die Menschen, deren Verhalten dich an dich selber erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
Oh, ist das eine gemeine Frage. Großartig, wirklich ein Kompliment an den Host. Eine großartige Frage, wenn auch extrem fies. Okay. Muss ich kurz schauen, ob ich eine Verhaltensweise von mir finde, die ich bei anderen mag. Manchmal finde ich sie herzig. Fast schon süß. Großteils gehen sie mir am Nerv, wenn sie so sind wie ich. Aber das manchmal machen sie mich auch traurig oder ich möchte sie in den Arm nehmen. Aber nicht immer unsympathisch, das wäre unfair. Manchmal nervig halt vielleicht. Weil ich halt manchmal bin ich auch ein nerviger Zausel.
Mhm. Aber voll nett. Also das freut mich, dass du das jetzt auch so ehrlich beantwortet hast.
Mhm. Naja, wenn man ehrlich zu sich selber ist, man ist ja nicht der netteste Mensch auf der Welt. Also nichts schlimmer als die Leute, die sagen, das ist so ein lieber Mensch und das sind alle. Also wenn Leute von allen gemocht werden, denke ich mir immer, was stimmt da nicht? Der hat da irgendwas, da ist was ganz arg. Also Leute haben Ecken und Kanten und haben unsympathische Anteile, alle. Mhm. Und ich mag die Verrückten und die ein bisschen aus dem Rahmen gefallenen immer lieber als die Allglatten. Die sind mir immer lieber, weil da habe ich immer das Gefühl, da sehe ich halt was, wo es hakt. Ja? Und bei uns allen hakt es irgendwo. Irgendwas ist immer im Unreinen und nicht schön und so. Also deshalb misstrauen Sie sympathischen Menschen.
Ja. Und wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst, dann bist du nett zu dir?
sagen wir, mit zunehmendem Alter bin ich netter. Sagen wir so, ich werde nicht nur der Welt gegenüber, sondern auch mir gegenüber, und ich glaube, das geht logischerweise Hand in Hand, ein bisschen nachsichtiger und freundlicher. Aber ich lobe mich manchmal auch, das ist eine neue Entwicklung, so, ja, gut gemacht und so, muss man auch, weil sonst, es gibt ja Situationen, wo man sonst von niemandem gelobt wird und loben ist wichtig, aber zwischendurch rufe ich mich schon auch Sauschädel oder etwas Ähnliches Nettes.
Ah ja, echt, was Sauschädel?
Ja, nein, manchmal habe ich es ja gern deutlich. Okay. Weil das lang um den heißen Brei rumreden ist nicht so ganz meins. Da lieber einmal auf, wie man in Deutschland sagt, einmal auf die 12, da geht vielleicht was weiter.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Ja. Also das erste große Ereignis, wo ich gemerkt habe, das ist aber Arsch, das gefällt mir jetzt gar nicht und ich kann nichts dagegen machen. Und das wird jetzt ein bisschen banal, bitte nicht wundern. Ich war damals knappe 10 Jahre und man ist halt mit als 10-Jähriger noch ein Kind eigentlich. Und dann ist John Lennon erschossen worden. Ich war damals, weil mein großer Bruder Beatles-Fan war, war ich damals auch großer Beatles-Fan und ich habe natürlich auf nichts anderes gehofft, als dass die Beatles noch einmal zusammen, und das war dann damit aus, Also erstens, dass das nicht geht und zweitens, welcher Idiot erschießt John Lennon und sagt doch noch, der hat ja gesagt, nein, er wäre der wahre John Lennon, der war ja psychisch gestört, der Typ. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, diese Welt ist nicht nur so schön, wie man es als Kind so, da ist ein gescheiter Schrauben drin in der Welt. Also wenn man John Lennon erschießt. Das hat mich, ja, das war halt so der Beginn, auch dann da mit 10, geht's ja dann ein paar Jahre später dann los mit Pubertät und so, aber das hat mich wirklich erschüttert. Das weiß ich noch. Und dann gab's ja noch diverse, sowohl positive wie auch negative Ereignisse, die auch einiges geändert haben, so wie Fall der Mauer, ne? Und genauso die Anschläge von New York, also 2001, 11. September, aber auch jetzt, letztes Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass die Russen wirklich angreifen. Ich hätte es nicht gedacht. Und das hat mich schon schwer erschüttert. Ja, aber da man Gott sei Dank auch Zeitzeuge ist, wie sowas wie Fall der Mauer, weiß man halt auch, es gibt auch positive Ereignisse. Es kann auch verrückt im wahrsten Sinne, dass etwas verrückt wird in die positive Richtung.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich wünsche mir natürlich ein besserer. Ich rechne mit einem schlechteren.
Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Logischerweise unvollendet.
Severin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich danke für den schönen Aufenthalt.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Schon eher Kuhmilch, ja.
Comedy oder Kabarett?
Ich fürchte Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Eigentlich Buch, aber ich habe einen E-Reader.
Handy oder Notizblock?
Notizblock, eindeutig. Auch wenn ich das Handy immer mehr dazu verwende, aber es ist Notizblock ist viel, viel lässiger. Mit der Hand schreiben macht was. Mhm.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Nachteule. Je später, je länger ich auf der Welt bin, eher früher Vogel. Mhm.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Mozart oder Beethoven?
Schwer, aber dann doch eher Mozart.
Stephansdom oder Riesenrad?
Ist schwierig, weil es sind beide auf ihre Art unglaublich wienerisch. Das Riesenrad hat jetzt eine großartige Sinnlosigkeit. Das ist Magie dran. Es ist, wenn du mal gefahren bist, vielleicht bist du schon mal gefahren. Also die wenigsten Wiener Und es reicht auch. Also die wenigsten Wiener, behaupte ich jetzt, sind schon mal im Riesenrad gesessen, weil es so stinkfad ist. Und das hat so eine schöne Sinnlosigkeit und völlig aus der Zeit gefallen. Und der Stephansdom ist halt so wichtig und der ist natürlich toll. Oben am schönsten wäre es, wenn du durch den Stephansdom aufgegangen hast, ja, also das heißt im Südturm aufgehen, und dann stehst du oben in der Türmerstube und dann wäre da ein Einstieg ins Riesenrad. Das wäre die perfekte Kombination.
Okay. Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Eindeutig Donauwalzer, weil das ist ein sehr gutes Stück Popmusik. Das ist quasi die ABBA der 1870er Jahre. Und das, obwohl ich ABBA gar nicht so gut leiden kann.
Topfen oder Quark?
Topfen.
Sessel oder Stuhl?
Sessel.
Lecker oder Leiwand?
Leiwand.
Krass oder arg?
Es ist nicht genau dasselbe, finde ich.
Findest du?
Ja, ich finde es nicht genau dasselbe, aber schon eher arg. Arg hat mehr Tiefe. Arg ist aber, weil es wienerisch ist, da ist mindestens 3 Kellergeschosse noch drunter.
ÖFB oder DFB?
Weder noch.
Okay, aber hilfst du generell zu irgendjemandem? Ich weiß nicht, schaust du Tennis oder...
Ich stehe dem Spitzensport in seiner Gesamtheit relativ kritisch gegenüber.
Verstehe. Das heißt, weil das wäre schon so eine interessante Frage, oder die sich fast aufdrängt ein bisschen bei dir, zu wem hilfst du? Ne? Bist du schon so weit?
Ja, ich sag dir das, ich kann das genau erklären. Ich war 7 oder 8 Jahre alt und dann kam ein Typ, wie das damals in die 70er war, und da haben sie mich mal gefragt, Austria oder Rapid? Austria oder Rapid? Und ich so, ich nehme etwas, weder noch, ich nehme die Vienna, weil ich aus Döbling komme, und die Vienna ist ja der älteste Verein, ich glaube am Kontinent, Fußballverein sogar, auf jeden Fall der älteste Österreichs, die Vienna, und die war damals schon zweite Liga und nicht so interessant und so. Und mit dem Spruch Vienna bist halt immer durchkommen, weil da warst du einfach der Geisteskranke und denkst, los, das ist ein Trottel. Bis ich halt einmal auf den einen Typen getroffen bin, der bei Austria Rapid, und ich sage Vienna, nicht gemeint hat, weil er war Rapidler, war eindeutig zu sehen, mit dem grün-weißen Schal. Nicht nur der Austrianer kriegt einen in die Goschen, sondern alle, die nicht Rapid sagen. Und da habe ich auch nicht die Goschen gekriegt. Und seither mag ich die Rapid-Fans nicht so. Und seither glaube ich auch, dass Spitzensport ab einer gewissen Anzahl von Anhängern einfach schwer psychotische Charaktere anzieht. Bei den Fans, auf dem Platz, auf der Piste und vor allem im Management.
Okay, das lassen wir so stehen. Opernball oder Oktoberfest?
Oh Gott! Also, es ist beides grausam. Also, beim Oktoberfest, glaube ich, ist das Saufen günstiger. Aber der Opernball ist natürlich, hat ein größeres humoristisches Potenzial. Auch hier, vielleicht sollte man zusammenlegen einmal. Das wäre beides einfach in Salzburg. Am besten gleichzeitig. Das wäre schön. Das würde auch, glaube ich, den wahren Charakter beider Veranstaltungen so richtig herausbringen.
Okay. Bier oder Wein?
Früher mehr Wein, jetzt fast mehr Bier eigentlich.
Mit Koriander oder ohne?
Ohne Koriander, ganz, ja, ich weiß, aber Koriander, nein.
Okay.
Nein. Ja. Petersilie, ja, aber Koriander, okay. Ich habe mich einmal vergriffen und habe dann statt Petersilie Koriander eingepfeffert. Alter, das war nicht zum Fressen, das Zeug.
Okay, Nutella mit Butter oder ohne?
Kein Nutella.
Das ist eine neue, ganz eine neue Frage. Prinz Harry oder Prinz William?
Ja, großartige Frage. Es ist immer beide relativ sehr wurscht. Ich finde den Harry irgendwie interessanter, weil der eindeutig mehr, der hat einen größeren Schrauben drinnen. Ne? Also der tut mir fast leid. Also der zerstört gerade sich.
Ja, und das ganze Königshaus
alles, mit. Der blast gerade so die ganze Hitten in die Luft, und er wird am allermeisten drunter leiden. Es ist, also insofern Mitleid für Harry, aber das ist ja nicht kein Support, sondern der arme Harry.
Okay. Kino oder Couch?
Eher Kino. Ich war jetzt gerade wieder zweimal und es war wirklich wieder schön, die große Leinwand und die gute Tonanlage und so, das ist schon lässig.
Ja. Arthouse oder Blockbuster?
Jetzt, ich habe eine Brille, ich muss Arthouse sagen. Gell?
Okay.
Nein, aber tendenziell stimmt's auch. Ja.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Die Bewegung, in der Bewegung liegt die Ruhe, sagen wir mal so. Also letztendlich liegt die Ruhe schon in der Kraft, aber du musst die bewegen, um die Ruhe zu erlangen. Das ist, schließt einander nicht aus.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Mal so, mal so. Es ist eine Frage von Lebensphase.
Okay. Mhm. New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Ich warte darauf, dass morgen auch noch ein Tag ist.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ja, hier, Theorie, ich würde sagen, früh gehen. Praxis, bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus, Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.